Willkommen beim Podcast Grenzfragen – Leben und Lassen. Was passiert, wenn Medizin und Pflege bei der Sorge um andere Menschen an ihre Grenzen stoßen? Wie fühlt es sich an, Menschen medizinisch und pflegerisch im Dunstkreis von Leid, Sterben und Tod zu begleiten? Der Podcast richtet sich an alle, die von diesen Fragen betroffen sind oder sich dafür interessieren, welche Grenzerfahrungen andere Menschen erleben.
Hallo, liebes Podcast-Publikum. In der heutigen Folge meines Podcasts Grenzfragen geht es um das Thema letzter Weg und Einblicke in das Bestatterinsein. Die Bestattung ist für die Angehörigen und Freunde ein Moment voller Grenzerfahrungen, verbunden mit Loslassen und Abschied, aber auch mit Festhalten an dem geliebten Menschen, mit all den gemeinsamen Erlebnissen, die man mit der Person erlebt hat. Zwischen Trauer und manchmal auch Erleichterung, denn der Tod kann ja auch Erlösung sein. Es ist für alle Beteiligten eine intensive, sehr emotionale Zeit, die durch ein Bestattungsinstitut begleitet wird und damit von Menschen, ja, die auf dem Fachgebiet Tod sozusagen Profis sind. Aber wer sind diese Profis? Wie erleben sie diese emotional aufgeladene Zeit der Begleitung? Sie sind den Familien in dieser schweren Zeit sehr nah, hören viel Privates aus der Familie und erleben oft auch, ja, vielleicht sehr intime Geschichten mit. Manchmal können das auch Geschichten sein, die kaum auszuhalten sind. Innerfamiliäre Konflikte brechen auf und überschatten die Bestattung zum Beispiel. Mittendrin immer die Bestatterinnen und Bestatter. Wie gehen Sie mit diesen Belastungen und besonderen Herausforderungen um? Welche Grenzen können überschritten werden? Heute habe ich eine Gästin bei mir, die sich als jüngste Bestatterin in Oberhausen mit 21 Jahren schon selbstständig gemacht hat und nunmehr seit 5 Jahren, ich würde mal sagen, ihre Berufung als Bestatterin lebt, wie sie selbst sagt. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Guten Tag, Selina Sänger.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten im Vorfeld und es wird heute ein spannendes Gespräch. Ja, zunächst einmal meine erste Frage. Bestatterin ist ja ein ungewöhnlicher Beruf. Was hat dich denn dazu bewogen, Bestatterin zu werden?
Ja, die Geschichte ist eigentlich immer ganz lustig und ich werde sehr oft danach gefragt. Ich war 16 Jahre alt und musste mich für ein Schulpraktikum entscheiden. Ich wusste damals nicht so ganz genau, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich immer Eventmanagerin werden. Jetzt habe ich aber mit 16 Jahren nirgendwo eine Praktikumsstelle bekommen, die mich halt so dafür angenommen haben. Und da war es die Idee meiner Mutter, die gesagt hat, mach doch einfach mal ein Praktikum beim Bestatter. Ist ja auch irgendwie Eventmanagement, nur für traurige Fälle. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und habe dann halt mit 16 Jahren dieses erste Praktikum beim Bestattungsunternehmen hier auch in Oberhausen gemacht. Mhm. Und ich wusste sofort, das ist mein Job, das ist das, was ich machen möchte, das ist das, was mich erfüllen wird. Und dann war es klar, ich brauche eine Ausbildungsstelle nach dem Abitur in 2 Jahren. Und so bin ich dann Bestatterin geworden.
Und welche Erwartungen hast du so zu Beginn deiner Ausbildung auch gehabt an das Bestatterin-Sein?
Ich habe dann folglich in den kommenden 2 Jahren, als ich noch zur Schule gegangen bin, in den Ferien immer beim Bestatter ein bisschen schon mal gejobbt, damit ich ein bisschen reinschnuppern kann und habe schnell festgestellt, dass der Job total vielfältig ist. Dass es immer was anderes gibt, dass es nie dasselbe ist. Ich bin draußen unterwegs, ich habe auch Bürozeiten. Also es ist einfach immer super viel zu tun und immer was anderes. Und man kommt an verschiedene Orte, man lernt so viele Menschen kennen, man lernt so viele Lebensgeschichten kennen, was ich einfach von Anfang an auch sehr faszinierend fand. Und eben dann habe ich einfach festgestellt, ich muss das ja viele, viele Jahre machen. Ich soll ja viele Jahre arbeiten bis zu meinem Rentenalter. Und ich brauchte irgendetwas, was mir in erster Linie tatsächlich auch Spaß macht. Ich nenne das auch so. Und in zweiter Linie, was mich einfach erfüllt. Und ich brauchte einen Job, zu dem ich morgens gerne hingehe.
Erinnerst du dich dann noch so an dein erstes Erlebnis mit einem toten Menschen, jetzt beruflich? Wie war das?
Also tatsächlich war der erste Moment oder die erste Verbindung zum Tod wirklich auch beruflich. Ich hatte vorher in der Familie oder im Bekannten- und Freundeskreis keine Todesfälle. Das heißt, ich war völlig fremd da drin. Das erste Mal Thema Tod war in diesem Praktikum. Und so auch die erste Begegnung mit einer Verstorbenen war in diesem Praktikum. Und ich erinnere mich sehr gut daran. Ich war also 16 Jahre jung. Und der Mitarbeiter von dem Unternehmen sagte zu mir, komm, wir gehen mal hinten in den Verabschiedungsraum, damit du auch mal einen verstorbenen Menschen siehst. Und ich habe gesagt, naja, okay, muss ich ja irgendwann sowieso durch, mache ich. Dann sind wir in diesen Raum reingegangen und er sagte, ich komme gleich wieder. Und zack, war die Tür zu. Und ich stand vor diesem Sarg mit einer älteren Dame drin. Ich kann mich daran wirklich noch sehr gut erinnern, auch an das, was ich dabei gefühlt habe. Ich habe mich nämlich in erster Linie unwohl gefühlt. Und ich sehe mich noch Schritt für Schritt rückwärts Richtung Tür gehen, weil ich das irgendwie auch nicht so richtig einordnen konnte.
Ja.
Also die Dame war fertig angezogen und ordentlich eingesagt, ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich selbst noch anziehen hätte müssen oder so, ja, sondern sie war fertig. Es war das fertige Bild für mich. Aber ich bin immer einen Schritt weiter nach hinten gegangen, bis ich irgendwann festgestellt habe, okay, beschäftige dich mal damit, warum gehst du nach hinten? Und es war für mich in erster Linie komisch, einen Menschen zu sehen, der nicht mehr atmet. Das ist mir aufgefallen. Der Brustkorb, der sich nicht mehr bewegt. Und kein Zucken, also gar keine Regung mehr in diesem Körper. Das war sehr merkwürdig. Und 5 Minuten später kam der Kollege dann wieder und hat gesagt, so, und wie ist es? Hast du es überstanden? Ich habe gesagt, ja. Ich hatte dann Feierabend, bin nach Hause gefahren, habe zu Hause meinen Eltern erzählt, ich habe heute den ersten Verstorbenen gesehen. Meine Mutter hat mich gefragt, hast du Hunger? Und ich habe gesagt, ja.
Also da, von da an war klar.
Von da an war es okay.
Ja, dass du wusstest, da kann ich mit umgehen.
Ja.
Ja, dann hast du ja schon gleich zu Beginn, sag mal, für dich so deine Grenzen mal gespürt, ne? Also wie kannst du damit umgehen, dass es sich eben, ja, dass der Mensch eben nicht mehr atmet? Und das hast du ja für dich dann im Grunde genommen prima gemeistert und hast dann für dich, von dem Zeitpunkt war wirklich klar, du wirst Bestatterin?
Nee, eigentlich war das, was mich an diesem Beruf so fasziniert hat, waren die Gespräche mit den Angehörigen, war die Planung, die Organisation von Trauerfeiern, einfach, dass es darum geht, noch eine letzte, ich nenne es auch ganz bewusst, Lebensfeier zu gestalten. Einfach zu sagen, okay, wir haben hier einen Abschied, es ist ein trauriger Fall, aber wir können hier nochmal einen wirklich schönen Abschied gestalten und wir können nochmal was Gutes tun. Und der verstorbene Körper, ich betrachte den so als Hülle, weil ich auch, das ist auch beruflich bedingt natürlich, habe ich natürlich zu Leben und Tod irgendwie eine Beziehung aufgebaut. Es gehört für mich zusammen. Und ich glaube auch, dass irgendwas hier bleibt und dass das, was ich da bestatte, das ist der Körper, das ist nicht der Mensch. Der Mensch ist irgendwo, der bleibt auch und irgendwas bleibt auch. Und das ist aber die Hülle.
Ja, das ist, also ich muss sagen, ich denke, dieses erste Erlebnis, ne, was du vorhin beschrieben hast, dieses für sich erstmal zu wissen, ich kann damit umgehen, weil du wusstest ja als Bestatterin, das wird auch dann auf dich zukommen, dieses jemanden tot zu sehen, ne, und den auch entsprechend, ne, eventuell einzukleiden, das gehört auch mit dazu. Aber auf der anderen Seite sagst du ja auch gerade diese emotionale begleitende Arbeit, die so dazu kommt, dass dich das besonders interessiert hat mit den Menschen.
Ja, genau so ist es auch. Ja.
Ja, wenn du das jetzt so beschreibst, das waren ja deine Anfänge. Du bist ja dann, hast die Ausbildung gemacht und hast dann, ich sag mal, nun bist ja heute schon 5 Jahre dabei, schon viel erlebt, viele Familien auch begleitet in dieser letzten Phase. Kannst du dich dann für dich an besondere Situationen erinnern, die dich auch so an deine Grenzen gebracht haben?
Sehr viele sogar. Also an meine Grenzen bringen, tun mich zum Beispiel immer noch verstorbene Kinder oder auch gerade Menschen in meinem Alter. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Lebensfeier für einen jungen Mann gehabt, der war gerade mal ein Jahr jünger als ich und ist tödlich verunglückt auf der Straße. Wenn man dann mit den Eltern so zusammensitzt, ja, und immer wieder überlegt, wie wichtig und wie kostbar dieses Leben eigentlich ist. Und man hört von den Eltern immer, die letzte WhatsApp-Nachricht war, ich bin gleich zu Hause. Und dann ist der junge Mann aber nicht nach Hause gekommen. Und das sind schon so Dinge, wo ich auch nach Hause gehe und sage, okay, das ist mein Job. Ich muss da auch durch. Aber das berührt mich mehr als die 89-jährige Oma, die friedlich im Altenheim einschlafen durfte und von ihren Schmerzen erlöst ist. Da ist es einfach was anderes, wenn junge Menschen plötzlich versterben, tödlich verunglücken oder auch vorher schwer krank werden. Mhm. Das sind deutlich andere Geschichten.
Und der Umgang, ich sag mal, in der Vorbereitung auch der Bestattung nachher, du hast ja Kontakt, das ist ja mit den Familien. Mhm. Wie ist das? Also wie belastend?
Ja, das ist schon zeitintensiver, weil man dann plötzlich, also dieser junge Mann, der jetzt verunglückt ist, das ist mir jetzt gerade noch so präsent im Gedächtnis, auch wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich habe sehr viel Zeit mit den Eltern verbracht und habe mir Videos von dem jungen Mann angeguckt und wir haben uns Bilder angeguckt, Fotoalben angeguckt und uns unterhalten, wie war er denn, was hat er gerne gemacht. Mhm. Tatsächlich habe ich in dem Moment festgestellt, ach, netter junger Mann, sah gut aus, wir hätten viele Gemeinsamkeiten gehabt. Ne? Und so sitzt man dann da und stellt sich vor, okay, wenn wir uns zu Lebzeiten kennengelernt hätten, wären wir vielleicht gute Freunde gewesen oder sowas. Ne? Und dann spiegelt sich das natürlich auch in der Organisation der Verabschiedungsfeier wieder, zu überlegen, so, was passt jetzt? Welche Ideen habe ich vielleicht noch? Was können wir noch machen? Was können wir mehr machen? Was können wir mal anders machen? Was passt da jetzt? Und wenn man sich dann Videos anguckt, wie er gesungen hat, dann ist klar, okay, wir nehmen auch Lieder von diesem Sänger, den er so mochte. Ne? Man beschäftigt sich schon anders damit, als wenn jetzt hier Familienangehörige sitzen, die sagen, ach ja, wir haben uns vorher ein bisschen Gedanken gemacht oder wir waren irgendwie ein bisschen vorbereitet, wir haben die und die Vorstellungen. Die Vorstellung gab es bei den Eltern nicht, weil man macht sich ja als Elternteil keine Gedanken darum, dass der 25-jährige Sohn plötzlich versterben würde. Und so ist es dann auch mein Job, da die beratende Tätigkeit aufzunehmen. Was ist die richtige Beisetzungsform? Und dann auch zu überlegen, wie kann man so eine Lebensfeier eigentlich organisieren und planen? Wie kann man die durchführen? Was ist da wichtig? Weil auch damit hatten die Eltern einfach auch gar keine Erfahrung.
Du hast gesagt, das ist dir sehr nahe gegangen. Das heißt, du nimmst die Geschichte dann schon auch mit nach Hause? Oder hast du eine Strategie, auch zu sagen, also wenn ich die Tür hier schließe, dann schaffe ich das gut, auch die Geschichten beruflich abzulegen.
Größtenteils ja. Größtenteils kann ich abschließen und kann sagen, okay, ist mein Job, ist okay. In diesen Fällen geht das nicht. Und da ist es aber auch ganz klar meine Strategie zu sagen, ich nehme das mit nach Hause, ich nehme das jetzt mit auf und das darf mich jetzt auch begleiten. Ich kann daraus auch für mein eigenes Leben sehr, sehr viel lernen. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, ich mache erstmal keinen Motorradführerschein. das Risiko ist einfach irgendwie doch vielleicht ein bisschen größer. Ich habe daraus gelernt, dass es immer wichtig ist, sich friedvoll zu Hause zu verabschieden, nicht im Streit auseinanderzugehen. Das ist auch das, was die Eltern gerade tröstet. Es gab keinen Streit. Sie haben sich liebevoll voneinander verabschiedet. Gut. Natürlich im Glauben darauf, dass man sich in ein paar Stunden wieder sieht. Aber was ich zum Beispiel aus diesen Fällen unfassbar lerne, ist, niemals im Streit auseinanderzugehen. Es könnte das letzte Mal sein, dass man sich sieht und miteinander sprechen kann.
Hast du sowas schon erlebt, dass du Angehörige hattest, die tatsächlich so auseinandergegangen sind?
Ja, das gab es tatsächlich schon. Ja.
Und was haben die dir dann so berichtet, wie sie damit umgegangen sind?
Es sind ganz, ganz viele Vorwürfe, die die Menschen sich selbst machen. Viel schlechtes Gewissen ist dabei. Und auf jeden Fall die Suche nach einem Weg, jetzt gemeinsam irgendwie Frieden zu finden. Dabei hilft es, tatsächlich nochmal sich am offenen Sarg zu verabschieden. Ich ermutige die Leute dann auch zu sagen, machen Sie das, nehmen Sie nochmal die Hand, reden Sie nochmal ein paar Worte, schreiben Sie einen Brief, wenn Sie nicht sprechen können. Irgendwie kommt das an und ich glaube auch, dass es irgendwie so eine Verbindung geben kann, wenn man die sucht, zu verstorbenen Menschen.
Ja, du hattest vorhin auch noch Kinder angesprochen. Hast du denn, ich sag mal, jetzt hast du ja von einem jungen Mann gesprochen, auch noch jüngere, ja, Verstorbene erlebt, deren Familien du begleiten durftest?
Ja. Zum Glück, sage ich, habe ich nicht viele Kinder, die ich bisher bestattet habe. Ich kann mich noch an ein 16-jähriges Mädchen erinnern, das ist auch noch nicht so ganz lange her. Mhm. Das war, ja, eigentlich kann man auch sagen, es war ein Unfall. Sie war auch krank und hat auch die Medikamente eben nicht so gut genommen, wie sie es hätte tun sollen, vermutlich. Wir wissen es nicht genau. Aber sie ist halt auch plötzlich aus dem Leben gerissen worden, kann man sagen. Und ich kann mich noch an eine Familie erinnern, da ist der 2-jährige Sohn bei Hausumbauten auch tödlich verunglückt. Auch eine sehr, sehr grausame Zeit. Da kann ich mich dran erinnern, das habe ich mit einem Kollegen zusammen bearbeitet, da war ich noch in der Ausbildung und wir haben uns irgendwie in den Gesprächen mit den Eltern halbstündlich abgewechselt. Er hatte damals selbst einen 2-jährigen Sohn, also er war noch näher dran und es war so ein bisschen, ich rede mal 30 Minuten mit denen und dann löst du mich wieder ab und es war wirklich so ein Ablösen und ja, man versucht, den Menschen Halt zu geben, aber manchmal ist auch das für uns einfach schwierig.
Das heißt also, dein Job ist auch schon stark davon geprägt, dass du seelsorgerisch auch tätig bist als Bestatterin.
Ich würde sogar eigentlich sagen, das ist mein Hauptjob, als Seelsorgerin da unterwegs zu sein. Ja gut, der Rest ist ein bisschen organisatorisch, ein kleines bisschen Fachwissen gehört dazu. Also die beratende Tätigkeit, was für Bestattungsmöglichkeiten gibt es, wie sind die durchführbar, umsetzbar, was gibt es noch, Kontakte zu Musikern oder was Trauerrednern, ne? Das sind so die organisatorischen Dinge. Aber ich behaupte mal, dass mein Beruf überwiegend eigentlich aus einer seelsorgerischen Tätigkeit besteht.
Ja. Und wenn du jetzt diese Gespräche mit den Familien geführt hast, die dir schon, dann merkt das auch heute noch, die gehen dir immer noch nah im Gespräch. Mhm. Wo du sagst, das sind wirklich Grenzerfahrungen, wo du auch an deine Grenzen kommst, ne? Und die Sachen dich emotional mitnehmen. Mhm. Welche Strategien, eine hast du schon angesprochen, du hast sie bewusst mit nach Hause genommen für dich, um das zu verarbeiten. Wie ist das in den anderen Fällen gewesen, mit dem kleinen Kind zum Beispiel? Wie bist du damit umgegangen?
Auch da grundsätzlich sage ich, ich kann es nicht verbannen. Besser ist, ich nehme es irgendwie mit in mein Leben auf. Ich verarbeite das in meinem Leben mit, weil ich glaube, wenn ich das ausblende, kommt es irgendwann wieder. Und so ist es besser, ich lerne lieber damit zu leben, als dass ich das ausgrenze. Es hilft, darüber zu sprechen, ob mit Familienangehörigen oder mit Freunden zwischendurch, sich da auszutauschen. Es reicht zum Beispiel, bei meinen Freunden zu sagen, heute war echt ein blödes Gespräch, ging mir total an die Nieren. Und dann weiß ich, ich kriege die Ablenkung, ich kriege aber auch den Raum, um darüber zu sprechen, wenn ich das möchte. Wirklich nachempfinden, wie diese Gespräche sind, können die alle nicht. Ja, weil sie damit ja auch noch nicht konfrontiert waren. Aber es hilft trotzdem, wenn man das irgendwie bewusst mit einbezieht und einfach sagt, okay, irgendwie ist das der Lauf des Lebens, irgendwie ist das vorgekommen, das kommt vor. Und auch da ist es einfach wichtig, den Familien eine gute Abschiedszeremonie zu ermöglichen, um da einfach auch, ja, ich sag jetzt mal, einen gesunden Start in das Leben ohne diesen Menschen zu finden.
Was sind denn so die häufigsten Bedürfnisse oder auch unausgesprochenen Wünsche trauernder Angehöriger?
Also von unausgesprochenen Wünschen kann ich, glaube ich, gar nicht so reden, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Familien sich bei mir sehr öffnen. Also wie du am Anfang gesagt hast, es sind sehr intime Gespräche meistens. Von daher glaube ich, dass Wünsche hier schon Raum finden und auch ausgesprochen werden. Die Bedürfnisse sind ganz klar immer nach einer liebevollen und würdevollen Abschiedszeremonie, nach Individualität, meistens jedenfalls. Manchmal stolper ich da auch und denke, okay, manchmal habe ich hier Kinder sitzen, da sterben die Eltern in einem kurzen Zeitraum zum Beispiel. Und bei der zweiten Besprechung sitzen die und sagen, ja, wir machen alles wie beim ersten Mal. Und da denke ich immer, hä, hups, wieso? Okay, verstehe ich, wir machen die gleiche Bestattungsform. Aber sollen wir jetzt echt auch die gleiche Rede irgendwie halten und die gleichen Blumen und die gleiche Urne und alles ist identisch? Da denke ich immer, können wir uns nicht ein bisschen mehr Mühe geben? Ja. Weil jeder Mensch ist irgendwie einzigartig und ich finde, wir können nicht innerhalb von 4, 5, 6 Wochen manchmal dieselbe Verabschiedungszeremonie durchführen. Da fehlt mir irgendwie was. Aber auch das gibt es.
Also auch sowas erlebst du an skurrilen Geschichten.
Ja.
Ja, wie verändert sich denn so die tägliche Arbeit? Täglich. Also du hast ja viel Kontakt mit dem Tod und eben mit der Begleitung von Angehörigen, von Verstorbenen. Wenn du auf dein eigenes Leben blickst, wie verändert das denn dein Leben? Hat das Einfluss darauf, wie du die Dinge siehst?
Auf jeden Fall. Es hat sich ziemlich viel verändert und das ist auch nicht nur das, was ich selber sage, sondern ich habe mich jetzt auch mit meiner Mutter nochmal unterhalten. Sie hat auch gesagt, du hast dich in den letzten 5 Jahren wahnsinnig verändert, charakterlich nicht unbedingt, aber du bist so viel ruhiger geworden. Du nimmst die Dinge nicht mehr so kritisch, du bist entspannter geworden, du regst dich nicht mehr über so Kleinigkeiten auf, wie du das am Anfang getan hast. Wir streiten so gut wie gar nicht mehr und zwischen Mutter und Tochter ist es ja manchmal schon mal schwierig, gerade auch wenn Mutter und Tochter sehr ähnlich sind und ähnlich impulsiv vor allen Dingen. Und ich kann mich so an meine Jugendzeit erinnern, da war es zwischen mir und meiner Mutter nicht immer einfach. Ich hatte dafür kein Verständnis, warum es so ist. Sie war da wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Inzwischen kann ich das aber reflektieren und denke mir, ja, okay, da war ich sehr impulsiv und sehr schwierig. Das ist heute nicht mehr so. Und eben diese kleinen Streitigkeiten, die gibt's überhaupt nicht mehr. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, ja. Können wir aber drüber sprechen. Vielleicht ändert der eine seine Meinung, vielleicht aber auch nicht. Es ist aber okay, 2 Meinungen zu haben. Dann ist das einfach so, ne? Also man wird schon wesentlich entspannter. Man regt sich über kleine Dinge, die nicht so funktionieren, wie man sie gerne hätte, einfach nicht mehr so auf. Man schätzt die kleinen guten Dinge im Leben, die so tagtäglich passieren. Ich freue mich zum Beispiel kaputt darüber, wenn mir Angehörige hinterher eine kleine Blume mitbringen oder eine Schachtel Pralinen. Das ist für mich der Höhepunkt des Tages. Einfach dieses kleines bisschen Dankbarkeit zu spüren.
Und wenn du mal so in deinen Freundeskreis schaust, hast du ja vorhin schon erwähnt, du spielst natürlich auch in der Bewältigung, wie du gerade gesagt hast, auch schwieriger Geschichten auch durchaus eine Rolle. Was für einen Blick auf den Tod haben die denn? Also, ja, du lachst schon, als du gesagt hast, ich werde Bestatterin.
Ja. Also tatsächlich habe ich in meinem Freundeskreis so zur Antwort bekommen, ja gut, okay, das war's erstmal. Ne? Jetzt ist es so, dass die stellen viele Fragen. Also die interessieren sich sehr für dieses Berufsbild überhaupt. Die interessieren sich natürlich in erster Linie auch für die Fälle, wo Humor für mich eine kleine Rolle spielt. Mhm. Also auch da, man kann auch schon mal ein paar lustige Geschichten zwischendurch erzählen, die so passieren oder die man so erzählt bekommt. Ne? Also auch da ist es so, in diesen Gesprächen mit den Angehörigen, es ist nicht nur traurig und die Leute weinen nicht nur, sondern wir lachen auch viel. Wir erinnern uns auch an schöne Momente und da sind einfach auch Sachen dabei, die man hinterher auch erzählen kann. Ne? Mhm. Oder manchmal passieren Dinge, die hätten nicht so passieren sollen. weiß ich nicht, dann plötzlich weht das Bild um oder irgendwie sowas, ne? Also auch so kleine
so
Sachen.
Trauerfänger.
Ja, genau. Also dann fällt eine Blume vom Bild runter oder irgendwie sowas, ne? So Dinge, wo man sagt, okay, komisch, dass das passiert, sollte eigentlich nicht, kann man aber irgendwie auch mit einem Lächeln hinnehmen.
Interpretierst du in solche Ereignisse dann auch was Esoterisches?
Ja, schon.
Ja.
Irgendwie schon, ja. Es gibt manchmal so Situationen, wo ich denke, okay, das sage ich dann auch so. Da war der Verstorbene am Werk. Der hat da irgendwie gerade seine Finger im Spiel gehabt. Irgendwie glaube ich das schon. Ja, ob es so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber mir schadet der Glaube daran nicht.
Wenn du gerade vom Glauben sprichst, spielt der Glaube auch an ein Leben nach dem Tod für dich auch eine Rolle? Oder
ja, eine sehr große sogar, weil ich denke, ich beerdige den ganzen Tag Menschen, das ist mein Job, Menschen, die von dieser Erde gehen, woanders hinzubringen. Wenn ich daran glauben würde, dass es nichts gäbe, weiß ich nicht, ob ich damit dann einen guten Umgang hätte.
Ja.
Ich glaube eher nicht. Ich habe da so mein ganz eigenes Bild vom Leben nach dem Tod. Ich habe mich da kürzlich mal mit einem Pfarrer drüber unterhalten. Der hat sich erstmal lachend auf den Stuhl gesetzt. Der hat gesagt, naja, wenn du dir das so vorstellst, bitte. Das denke ich aber eher nicht. Also ich habe da schon sehr spezielle und ja gut, auch irgendwie lustige Vorstellungen. Also auch da gehört Humor für mich schon irgendwie dazu. Wie es hinterher ist, ich weiß es nicht, aber mir tut's gut, genau daran zu glauben. Und ich merke auch in den Gesprächen mit den Angehörigen, ich werde das öfter gefragt, wenn ich denen sagen würde, ich glaube, da ist nichts, dann würden die denken, ah ja, super, danke für die Hoffnung. Wenn ich meine Geschichte erzähle, sitzen hier ganz viele, die sagen, ja, wirklich? Glauben Sie das wirklich? Das ist aber eine schöne Sache. Das wäre ja toll, wenn das so ist. Ich sage mal, das ist so ein Stück weit Hoffnung, vielleicht ein Stück weit Trost. Trost, den ich irgendwie auch brauche, weil ich auch denke, irgendwie möchte ich verschiedene Menschen auch mal wiedersehen. Den einen oder anderen, den ich beerdigt habe, würde ich, glaube ich, gerne kennenlernen. Deswegen habe ich da schon einen intensiven Glauben, der mir auch sehr wichtig ist, der aber auch immer mal wieder ein kleines bisschen wandelt.
Du hast vorhin erzählt, dass du die Begegnung mit dem Tod, ja zumindest als du dann dein Praktikum gemacht hast, ja so in der Familie noch nicht gehabt hast, sondern das war für dich ja über das Praktikum erstmal so der erste Kontakt überhaupt, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch tatsächlich in der Realität einen verstorbenen Menschen zu sehen. Hat sich das mittlerweile geändert, dass du sagst, ich habe auch tatsächlich das Thema Tod in der Familie auch erlebt?
Ja. Ich habe das einmal erlebt, da ist mein Opa verstorben. Ich war in der Ausbildung und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich bin darauf vorbereitet. Ich habe ja den ganzen Tag mit dem Thema Tod zu tun. Ich organisiere den ganzen Tag Bestattungen. Ich sehe Verstorbene, das machst du schon. Und dann kam der Anruf von meinen Eltern, dass Opa jetzt verstorben ist. Ich war gerade unterwegs nach Hause oder auf dem Weg zu ihm. Er wohnte gegenüber von meinem Elternhaus, also war nicht weit weg. Ich war gerade unterwegs dahin und habe gedacht, ja, und jetzt? Was machst du denn jetzt? Ich wusste plötzlich nichts mehr. Womit ich den ganzen Tag zu tun habe, habe ich völlig vergessen. Ich habe dann einen Kollegen angerufen und habe erzählt, also das wussten alle im Büro, dass es ihm nicht gut geht, dass er im Sterben liegt. Ich habe dann meinen Kollegen angerufen und habe gesagt, ja, du musst mir helfen, was mache ich denn jetzt? Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Dann hat er mich ein kleines bisschen zurückgeholt und irgendwie ein bisschen runtergebracht, nervlich. Aber es war für mich was völlig anderes. Es war auch für mich was völlig anderes, den Leichnam meines Opas zu sehen oder zu berühren. Womit ich sonst nicht so die Berührungsängste habe, hatte ich da plötzlich so eine Hemmschwelle. Und es war für mich schwierig, nochmal ans Bett zu treten und ihm nochmal die Hand zu streicheln. Das war was völlig anderes. Und so ging das über die Organisation der Trauerfeier auch weiter. Ständig habe ich zu meinem Kollegen gesagt, du musst mir nochmal helfen. Mache ich das hier gerade so richtig? und auch über die Trauerfeier selbst. Mir war es dann wichtig, die Urne zu tragen, weil ich gesagt habe, ich trage jeden Tag Urnen von fremden Menschen, dann muss ich die von Opa auch tragen. Das geht gar nicht anders. Ich kann mich an den Weg noch erinnern. Ich habe noch nie in meinem Leben so weiche Knie gehabt und so gezittert, wenn ich mit der Urne unterwegs war, von der Kirche bis zum Auto. Das war was ganz anderes.
Und wie hast du das für dich verarbeitet, das Erlebnis mit dem Tod deines Großvaters?
Also ich war trotzdem froh, dass ich das selbst so organisiert habe. Ich war selbst froh, dass ich involviert war, dass ich Entscheidungen mittreffen konnte und dass ich bei vielen Dingen dabei sein konnte. Was ich damals zum Beispiel nicht konnte und nicht wollte, war ihn zu waschen und anzuziehen. Das habe ich den Kollegen überlassen. Ich war dann nochmal da, als er fertig aufgebahrt im Sarg lag. Auch das war wichtig für mich, aber auch gut so, dass ich bei dem Schritt davor nicht dabei war. Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft.
Emotional oder?
Ja.
Und warum?
Das ist ja etwas, auch das ist ja eine sehr intime Sache. Es ist zwar für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, nur noch ein Körper, nur noch die Hülle. Aber ich habe meinen Opa vorher ja auch nie gewaschen. Ja. Und auch da war so ein bisschen die Berührungsangst, sage ich jetzt mal, zu sagen, ich mache das jetzt nochmal und ich wüsste auch, dass Opa gesagt hätte, nein, das machst du nicht. Ne? Also er hätte das nicht gewollt, dass ich ihn wasche und anziehe. Und auch das, denke ich, war da wichtig für mich. Er hätte mich, glaube ich, erschlagen. Also er hätte das nicht gewollt. Und auch das ist wichtig, das zu berücksichtigen.
Jetzt hast du ja berichtet mit der Erfahrung mit dem Versterben deines Großvaters, dass das schon, dass es was ganz anderes ist. Auf der einen Seite bist du ja Profi auf dem Gebiet, wie du schon gesagt hast, du machst es ja tagtäglich. Auf der anderen Seite aber dann zu sehen, ja, eine persönliche Betroffenheit, hat dich dann wieder zum Amateur gemacht oder wie würdest du das einschätzen?
Hier zumindest stark verunsichert. Ja, ich glaube, gut, ich war da 1,5 Jahre ungefähr in der Ausbildung. Das heißt, da war ich ja auch noch relativ am Anfang. Heute, ich habe noch Großelternteile, die natürlich auch ein gewisses Alter inzwischen haben. Auch daran denke ich natürlich, wenn die versterben, wie gehe ich dann damit um? Es wird für mich dann auch schwierig. Es ist für mich dann auch schwieriger als bei anderen, bei fremden Menschen, ganz klar. Ich glaube aber, dass ich nicht noch mal so ganz kopflos wäre und so ganz überfordert, weil ich jetzt ja auch als Inhaberin dieses Unternehmens in einer anderen Position bin. Ich habe ja keinen Kollegen oder Vorgesetzten mehr, auf den ich mich verlassen kann und letztendlich auch verlassen muss. Ich war damals Azubine. Das ist ja auch nochmal was anderes. Jetzt glaube ich, dass ich organisatorisch diese Verabschiedungszeremonien super alleine hinkriege. Emotional wird es aber natürlich trotzdem was anderes sein.
Absolut. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, es gibt ja nicht nur Trauer, wenn Menschen sterben, auch in den Gesprächen mit den Angehörigen erlebst du auch lustige Momente. Lachen gehört auch dazu. In welcher Situation darf das denn oder spielt das denn eine Rolle, auch mit Humor an den Tod heranzugehen?
Also ich sag mal so, in meiner persönlichen Rolle spielt es oder in meiner persönlichen Position spielt es eine große Rolle, weil ich denke, ohne Humor sich den ganzen Tag in Schwarz mit Trauer und mit dem Tod zu beschäftigen, macht es vielleicht auch irgendwann schwierig. Auch da haben wir auch im Team, meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch einen gewissen Witz in verschiedenen Situationen. Klar, wir lachen auch viel. Wir überlegen uns irgendwie nette Sachen. In Gesprächen mit den Angehörigen ist es mehr so, dass es von denen ausgeht. Ne? Dass es dann so ist, dass wenn wir über oder gerade wenn wir in Erinnerungen schwelgen, dass dann nicht nur erzählt wird, wie schön alles war, sondern auch mal, wie blöd es manchmal war. Oder was für besondere Macken dieser Mensch eigentlich hatte. Worüber wir aber heute lachen können vielleicht. Ne? Was aber manchmal halt vielleicht nicht ganz so einfach war. Und so hat man auch in so einer Verabschiedungsfeier, in so einer Lebensfeier, hat man dann auch schon mal einen Schmunzler dabei. Ne? Oder auch mal, dass da einer sitzt und sagt, ja, genau, so war es manchmal mit ihm. Es war manchmal auch richtig schwierig. Ne? Weil auch das gehört zu den Menschen dazu, zu dieser Einzigartigkeit der Menschen. Und auch das darf in so einer Lebensfeier Raum haben.
Also ist es kein Tabu, auch zu lachen und humorvolle Elemente zu integrieren in diese Abschiedsfeier.
Also ich finde überhaupt nicht, aber auch da, manche Familien sehen das noch so. Das ist so, ja, ich habe manchmal auch gerade die ältere Generation, die hier sitzen, die sagen dann, wenn ich nach Wünschen frage, nach Vorstellungen frage, die sagen dann, ja, was ist denn üblich? Oder ich habe schon mal den Satz bekommen, ja, Sie haben ja meinen Nachbarn beerdigt, wie war das denn bei dem? Dann machen wir das doch genauso. Also, dass in dieser Generation immer noch so verankert ist, die Beerdigung ist für die anderen. Für die Nachbarn, für die Bekannten, für den Kegelclub von vor 47 Jahren. Ne? Und das sehe ich halt anders. Ich denke immer, der größte Teil dieser Verabschiedungsfeier ist für die Angehörigen. Und es geht um den oder die Verstorbene.
Ich frage mich gerade, wenn du das so erzählst, ob das nicht vielleicht auch ja so Ausdruck auch der Überforderung sein kann, dass sich die Menschen vielleicht noch gar nicht mit dem Tod beschäftigt haben oder sich gar nicht so mit dem Tod beschäftigen möchten, dass sie das hört sich so ein bisschen an, ein Stück weit auch an dich abgeben.
Mhm, ja, das habe ich auch ganz oft, dass ich gefragt werde, ja, Frau Sänger, welche Urne würden Sie denn nehmen? Oder welche Blumen würden Sie denn nehmen? Oder welches Lied finden Sie denn gut? Ich antworte darauf immer mit, ich kann das nicht für Sie entscheiden. Ich kann Ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen. Ich kann Ihnen Vorschläge machen. Ich kann aufgrund dessen, was Sie mir erzählt haben, kann ich Ideen entwickeln, aber die Entscheidung, die kann ich nicht treffen, weil ich kannte den Menschen ja überhaupt nicht. Ne? Aber ganz oft ist das so, dass man mir so eine Entscheidung geben möchte, wo ich dann immer versuche, mich charmant rauszureden, dass ich eben nicht hier bin, um Entscheidungen zu treffen, sondern ich habe die beratende Funktion. Ich kann Vorschläge machen, ich kann Angebote machen, Ideen vorschlagen. Aber mehr auch nicht. Die Entscheidung muss die Familie treffen.
Also würdest du schon sagen, das ist auch ein Stück weit Überforderung an der
Stelle? Ja, ganz sicher. Weil einfach, es wird ja auch immer noch viel zu wenig drüber geredet. Das ist einfach so. Ich habe ganz viele Familien hier sitzen. Wenn ich meine erste Frage stelle, ob es Wünsche oder Vorstellungen gab, kriege ich ganz oft, nein, haben wir nie drüber geredet. Und das ist so schade, weil man nimmt seinen Angehörigen so viel ab, wenn man vorher drüber redet, wenn man vorher den ein oder anderen Wunsch schon mal ausspricht. Es muss ja nicht so sein, dass man die einzelne Blume festlegt oder den Spruch für die Trauerkarte festlegt oder das Bild aussucht, was in der Kapelle aufgestellt werden soll. Aber es ist so wichtig, dass man grundlegend entscheidet, möchte ich eingeäschert werden, möchte ich als Leich beigesetzt werden, möchte ich auf See bestattet werden, möchte ich als Baum zurück in den eigenen Garten, möchte ich in den Dünen in Holland verstreut werden, keine Ahnung. Wenn man das schon mal festlegt, dann sind das schon mal wichtige Entscheidungen, die keiner mehr treffen muss. Und so sitzen viele Familien hier, die sagen, weiß ich nicht, haben wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, was mache ich denn jetzt? Kann die Wünsche nicht erfüllen, weil ich kenne die gar nicht. Und diese Entscheidung dann zu treffen, fällt den Menschen total schwer.
Also ist das schon noch so ein Tabuthema, höre ich da so raus. In den Familien meine ich, dass dann da über den Tod nicht gesprochen wird.
Ganz, ganz viel, ja. Also ich habe auch viele, die vorher zu mir kommen, die ihre eigene Bestattung mit mir besprechen und planen, vorausplanen, die dieses, ich nenne das immer Grundgerüst, die diese wichtigen Fragen schon mal beantworten und klären, teilweise auch finanziell direkt absichern, damit sich darum auch keiner mehr Gedanken machen muss. Also es sind schon viele, die das machen. Aber es sind auch genauso viele, die hier sitzen und sagen, keine Ahnung, was soll ich jetzt tun?
Wie ist das denn, wenn Personen zu dir kommen, wie du das gerade beschrieben hast, und schon vorab, ich sag mal, die Beerdigung geplant haben, mehr oder weniger detailliert, wie du sagst? Wie empfinden das denn die Angehörigen dann? Weil mit denen kommst du ja in Kontakt, wenn die Person wirklich verstorben ist.
Also ich sag mal so, zu 99%, würde ich mal behaupten, sind die Angehörigen genau darüber sehr dankbar, weil sie sagen, okay, das ist gut, ich muss das alles nicht mehr entscheiden. In dem Todesfall selbst sind es alle, die das sagen. Es ist vorher schon mal so, dass ich den Leuten auch sage, bringen Sie doch Ihre Kinder mal einmal mit, dass wir hier mal einmal das zusammen besprechen. Und die mir sagen, nö, meine Kinder sagen, hau ab damit, will ich nichts von wissen. Erfahre ich ja dann, wenn es soweit ist. Also es ist so geteilt irgendwie. Ne?
Also, die wollen dann also auch nicht damit sich befassen.
Genau, die wollen sich dann auch nicht mit dem Tod ihrer Eltern beschäftigen, sind aber gleichzeitig dankbar, dass es geklärt ist und dass es vorab besprochen worden ist und dass diese wichtigsten Entscheidungen schon getroffen sind. Aber in dem Moment beschäftigen wollen sie sich damit eben nicht.
Könntest du dir vorstellen, warum? Das war jetzt spekulativ, aber du hast viel mit den Menschen zu tun. Deshalb frage ich dich.
Die Frage ist deswegen schwer für mich zu beantworten, weil ich ja überhaupt gar kein Problem darüber oder damit habe, darüber zu reden. Ich kann mit meinen Eltern offen darüber sprechen, wie wollt ihr bestattet werden? Ich kann auch mit meinen Freunden darüber sprechen. Gut, die Hälfte antwortet mir, was willst du denn? Lass mich damit in Ruhe. Was habe ich jetzt mit dem Thema Tod zu tun? Meine Beerdigung ist uninteressant, ist mir eh egal. Aber in der Familie gehen wir damit halt super offen um. Deswegen weiß ich nicht, warum man sich damit nicht gut beschäftigen kann und will. Für mich ist es halt kein schwieriges Thema.
Ja, aber ich kann selbst berichten aus meiner Familie. Wir haben jetzt vor einiger Zeit schon meine Schwägerin, mit der wir sehr eng waren, beerdigen müssen oder bestatten müssen. Und da war das auch so. Sie hatte vorab wirklich alles bis ins Detail geregelt. Wir wussten wohl, sie hatte uns das mal gesagt, das ist alles geregelt. Wir hatten jetzt die Vorstellung, gut, also so ein Gerüst steht. Und wir waren dann, als wir zum Bestattungsinstitut gegangen sind, tatsächlich sehr überrascht, wie detailliert alles geregelt war. Und es war schon, doch komisch für uns, dass sie sich so, so intensiv damit beschäftigt hat. Bis zum Lied, alles war wirklich die Blumen, die Lieder. Also diese Richtung war vorgegeben. Ne? Und es war schon, ich weiß, als wir das so erzählt haben in der Familie und im Freundeskreis, war das auch genau, wie du es beschrieben hast, so ein bisschen zweigeteilt. Die einen sagen, das ist skurril, dass jemand seine eigene Beerdigung plant. Das ist schon sehr schräg. Und die anderen sagen, oh, das ist aber toll, dass jemand die Kraft hatte, sich selbst damit zu beschäftigen. Jetzt muss ich dazu sagen, in dem Fall meiner Schwägerin war es so, die war sehr schwer erkrankt und wusste auch, dass sie versterben wird und hat das dann also, auch mit diesem Wissen um ihre eigene Situation geplant. Trotzdem, die Reaktion war genau so. Die einen waren sehr irritiert darüber und die anderen haben gesagt, das ist aber gut, dass es so ist. Und ich selbst muss sagen, ich habe es auch als einen großen Schritt, ich habe da großen Respekt vor, als einen großen Schritt betrachtet, auch wirklich die, uns auch so zu entlasten in der Trauer. Und uns das abzunehmen und vor allem genau das, was du sagst mit dem Wissen, jetzt ist wirklich alles genau so, wie sie sich das vorgestellt hat. Mhm. Und man mit dieser Erleichterung da reingeht und sagt, man kann gar nichts falsch machen.
Ja.
Also das habe ich auch genauso erlebt.
Ja.
Wenn du sagst, so Tod ist immer noch Tabuthema, kann ich das auch bestätigen. Also auch in meiner Familie ist das ein schwieriges Thema, darüber zu reden. Vor allem, wenn das so in die Zukunft gerichtet ist. So wie würde ich mir das vorstellen? Gesellschaftlich scheint es ja schon auch so zu sein. Ne? Du hast ja wirklich ein großes Spektrum an Personen, mit denen du zu tun hast. Und du beschreibst das ja auch genauso, dass dass dieses Thema Tod weiterhin ein Tabuthema ist. Hast du denn oder weißt du denn, wie man damit umgehen könnte, um das zu verbessern?
Ja, also ich glaube, dass unsere Kultur noch nicht so weit ist, dass wir daran viel verändern können. Was sich gerade wahnsinnig ändert, ist die Gesetzeslage, also die Bestattungsmöglichkeiten, die man eben hat und die Möglichkeiten auch, wie man Verabschiedungsfeiern planen kann, wie man die durchführen kann. Ob es jetzt, ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine Verabschiedungsfeier für einen Fußballtrainer auf dem Fußballplatz gemacht, weil wo passte der hin? Was sollen wir in der Kirche mit einem Fußballtrainer? Der junge Mann hat sein Leben auf dem Fußballplatz verbracht. Also haben wir die Urne mitgenommen zum Fußballplatz und haben da die Verabschiedungsfeier gemacht. Ich glaube, dass das gute Ansätze sind, um die Kultur so ein bisschen zu verändern. Und auch da war es wichtig, natürlich kamen die ganzen Fußballer nicht im schwarzen Anzug, wie wir das immer noch kennen, dunkel gekleidet und bestenfalls mit Krawatte und den Lackschüchen, sondern natürlich kamen die alle im Trikot, wo vorne drauf stand, wir sind für ihn hier. Ne? Das war einfach ein wichtiger Ansatz. Und das sind Trauerfeiern oder Lebensfeiern, nenne ich sie eigentlich, die da kulturell einen guten Ansatz für Veränderung schaffen. Und Veränderung da auch zu sagen, wir verabschieden uns individuell und nicht, wie es früher traditionell so üblich war. Ne? Da war es ja ganz klar, wir gehen in die Kirche, wir sind danach auf dem Friedhof und wenn der Pfarrer ein paar persönliche Worte spricht, übernimmt er was aus dem Lebenslauf. Aber nicht, wie der Mensch wirklich war, wie er gelebt hat, was ihm wichtig war, wie er seine Zeit verbracht hat. Und das sind ja eigentlich die Dinge, die für so eine Verabschiedung gut tun, sich daran zu erinnern, nicht an irgendwelche Lebensdaten und wann der Mensch mal umgezogen ist. Auch das höre ich immer noch in Gottesdiensten von Pfarrern. Da werden irgendwelche Daten genannt. Dann zog die Familie von da nach da und dann zog die Familie in die Straße und dann nochmal von der ersten in die dritte Etage oder andersrum. Und ich denke immer, ja, grauenvoller geht's nicht. Wo ist das Leben dieses Menschen? Das Leben bestand doch nicht aus Umzügen oder Arbeitsstellen. Sondern das Leben besteht doch aus, wie verbringen wir die Zeit? Wie sind wir als Mensch? Und ich glaube, dass wir da gerade so einen kulturellen Wandel haben, dass das so in den jüngeren Generationen, vielleicht in meiner Generation tatsächlich umgesetzt wird. Vorher haben wir von diesen traditionellen Bestattungen noch viele dabei. Auch da ist es so, wenn sich die Familie das wünscht, dann machen wir das so. Wenn sich das für diese Familie so richtig anfühlt, ist das auch okay. Ich glaube aber, dass viele Familien gar nicht diesen Blick dafür haben, was kann man eigentlich anders machen und wie kann es auch netter werden, ohne dabei so traditionell zu sein, wie es früher war.
Hast du denn bei den Trauerfeiern schon eine Familie begleitet, bei der du selbst das Gefühl hattest, das fühlt sich nicht gut an?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich zum Beispiel an eine Familie erinnern, der Mann, der gestorben ist, hatte seine Wünsche festgelegt, hatte das seiner Lebensgefährtin auch mitgeteilt. Er wollte also seebestattet werden. Das war sein Wunsch. Sollte ihm was passieren? Er war nicht krank oder so. Also er ist dann wirklich plötzlich leider verstorben. Und im Beratungsgespräch dann war die Mutter und die Brüder hier und auch die Lebensgefährtin. Und die Mutter wollte dann gerne aber ein Grab auf einem Friedhof und er sollte auch als Leich bestattet werden, weil so macht man das als gläubiger Katholik. Als gläubiger Katholik kann man nicht auf See mit der Asche bestattet werden. Das war ein totaler Konflikt für mich, weil wir haben die Wünsche des Verstorbenen missachtet. Das finde ich ganz grauenvoll, weil ich arbeite ja dafür, diese Wünsche eben umzusetzen. Und wenn mir diese Wünsche bekannt ist, tue ich ja alles dafür, die durchzusetzen. Letztendlich war es dann aber so, dass die Mutter das entscheiden durfte, weil sie als nächster Angehöriger also sogenanntes Totenfürsorgerecht hatte. Deswegen lag die Entscheidung tatsächlich bei ihr. Ich fand es nicht gut.
Wie ist das denn in so einem Fall? Ist das denkbar, dass wenn du in so einem ethischen Konflikt stehst, du sagst, du hast dich ja nicht wohlgefühlt damit,
absolut,
dass du sagst, ich lehne das ab?
Könnte ich theoretisch tun, gewinne ich aber auch nichts durch. Der Verstorbene bekommt trotzdem nicht diese Bestattungsform, die er sich gewünscht hat. Ich habe es versucht, ich habe auf die Dame eingeredet, Ich habe auch da versucht, ihren Kompromiss anzubieten und habe gesagt, okay, ich verstehe, wenn Sie einen Platz brauchen, wo Sie hingehen können, dann lassen Sie uns eine Urnenbestattung machen auf dem Friedhof im Grab, aber dann haben wir zumindest die Bestattungsform beibehalten. Dass es aber zu 100% auseinanderging, das war überhaupt nicht meins. Aber grundsätzlich, ja, ich hatte damit einen ethischen Konflikt. Ich war da tief drin, aber ich bin Dienstleister und das darf ich auch nicht vergessen. Ich arbeite im Auftrag der Angehörigen und das, was die von mir verlangen, habe ich so durchzuführen. Und letztendlich, auch wenn es für den Verstorbenen selbst schade war, dass er seine gewünschte Bestattungsform nicht bekommen hat, schlechte Gewissen muss eigentlich die Familie haben, nicht ich.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das kann ich gut nachvollziehen. Also ich sag mal, da stelle ich mir wirklich, wenn du mir das so schilderst, stelle ich mir das wirklich schwer vor. Wenn man dann merkt, dass das gar nicht im Sinne des Angehörigen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, noch eine andere Situation, die mir gerade einfällt. Wie ist das denn, erlebst du denn auch solche Konflikte, dass sich plötzlich, ich sag mal, du sitzt mit am Tisch und die Angehörigen untereinander werden dann auch, sag mal, komisch miteinander?
Ja, absolut. Ich kann mich zum Beispiel an eine Besprechung erinnern. Ist auch ein Mann verstorben und am Tisch saß die Lebensgefährtin, saß links von mir und die Schwester von ihm saß rechts von mir. Und es gab noch eine Stieftochter, die saß einen Platz weiter. Und auf der anderen Seite war noch die Mutter des Verstorbenen.
Ja.
Und es gab auch da den Konflikt, wie soll die Beerdigung eigentlich aussehen? Und ich saß in der Mitte und es ging dann auch letztendlich darum, wer das denn jetzt eigentlich bezahlt. Und es war totales Durcheinander. Alle haben sich nur angebrüllt irgendwie. Keiner hat den anderen aussprechen lassen und ich habe da wirklich in der Mitte vor Kopf am Tisch gesessen und habe gedacht, naja, wenn ihr euch jetzt gleich über am Tisch in die Haare greift, dann bin ich irgendwie raus. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich Ruhe in diese Situation. Ich habe mich da so ein bisschen als Vermittlerin gefühlt, habe dann versucht, irgendwie erstmal alle wieder ein bisschen runterzuholen, erstmal Ruhe in den Raum zu bringen. Ja, letztendlich ging es dann darum, wer bezahlt das denn eigentlich? Da hat die Schwester ganz klar gesagt, naja, die Lebensgefährtin, wer sonst? Dann habe ich gesagt, gut, dann sind wir ganz schnell fertig, weil dann entscheidet die auch, wie wir es machen. So war dann einfach der Plan. Dann war sie meine offizielle Auftraggeberin und damit darf sie auch bestimmen, wie die Bestattung auszusehen hat.
Ja. So.
Aber von diesen Situationen gibt es immer mal wieder welche, ja.
Ja, ja, das zeigt ja auch genau das, was du zu Beginn gesagt hast, was für eine große Bandbreite du abdeckst, ne? Seelsorgerin, Vermittlerin, ja, auch, ich sag mal, jemand, der alles Organisatorische natürlich regelt und das ganze Know-how hat, wie man das dann auch umsetzen kann. Das ist also schon sehr, sehr umfangreich und spannend. Und ich muss sagen, wenn wir unser Gespräch heute, man merkt richtig, das können jetzt die Hörer und Hörerinnen ja nicht sehen, aber du hast leuchtende Augen, wenn du das erzählst, mit was für einer Liebe du diesen Beruf auch machst. Mhm. Und du hast ja auch in so einem Vorgespräch mal gesagt, das ist für dich gar kein Beruf, sondern es ist eine Berufung,
ja,
dass du dich da wirklich, du bist angekommen, genau dem richtigen Job.
Ja.
Mit all seinen Herausforderungen, wie wir heute gehört
haben. Ja, Herausforderungen gibt es da eine Menge, aber an Herausforderungen wächst man, habe ich festgestellt. Und wenn es nicht mein Beruf wäre, wäre es sicherlich mein Hobby. Also von daher, ich mache meinen Job total gerne. Ich kann mir nie was anderes vorstellen.
Ja, also nach dem Gespräch gesagt, hast du, finde ich, ganz lebendig und auch sehr, sehr, sehr lebensnah beschreiben können, auch wie emotional dein Beruf ist und auf der einen Seite dich natürlich auch an die eine oder andere Grenze bringt, aber auf der anderen Seite lebst du ja diese Berufung auch und wie du ja selbst sagst, und dass sie dir auch ganz viel zurückgibt. Du hast gesagt, von Dankbarkeit gesprochen, auch das Vertrauen der Familien zu haben, die dir entgegentreten, und eben Unterstützung so von dir als Profi in allen Fragen zum Tod und zur Bestattung, dass du auch dann viel zurückbekommst, weil du den Familien einfach auch, die Familien sehr unterstützt.
Ja, so ist es.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in deine Gefühlswelt und auch in deine erlebten Geschichten, die du mitgebracht hast. Hat mich sehr gefreut heute, Selina. Ja. Vielen lieben Dank.
Danke.
Mit dem Podcast wollen wir auch Ihnen eine Stimme geben und Ihre Geschichte hören. Denn Geschichten bewegen, bringen Fakten in den Kontext und können der Ausgangspunkt für Veränderung sein. Schreiben Sie uns auf Spotify oder auf der Website grenzfragen.com und bleiben Sie neugierig.